Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg herzlich willkommen. In unserem wegen Corona geänderten Programmschema hören Sie jetzt an dieser Stelle den Blick auf die Wirtschaftsthemen. Ab 18.10 Uhr der politische Blick, die aktuellen Berichte des Tages. 18.40 Uhr wie gewohnt der Hintergrund und 19.05 Uhr die Kommentare. Die Kulturthemen, die Sie an dieser Stelle gewöhnt sind, hören Sie bei uns im Kulturnachmittag ab 14.35 Uhr bis 17.30 Uhr. Und was Sie verpasst haben, zum Nachhören auch in unserer Audiothek-App oder im Internet deutschlandfunk.de. In den kommenden 25 Minuten geht es bei uns um den Ausblick des Internationalen Währungsfonds. Ein Gespräch mit dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Felbermayr. Da geht es um die Frage, wie die Wirtschaft die Lockerungen angehen möchte und wie geht es weiter mit der Fluggesellschaft Condor. Gewöhnlich reisen rund 10.000 Gäste nach Washington, wenn die Frühjahrstagung des IWF stattfindet, die traditionell mit dem Weltwirtschaftsausblick eingeläutet wird. Dieses Jahr gibt es nur Videokonferenzen, dazu einen düsteren Ausblick. Jan Bösche in Washington, wie fällt denn dieser Ausblick aus?
Ja, er fällt wirklich düster aus. Die Schätzungen der IWF-Ökonomen sagen, dass das weltweite Wachstum in diesem Jahr kein Wachstum sein wird, sondern dass es um -3% zurückgehen wird. Und im nächsten Jahr, wenn denn alles so läuft wie angenommen, wir ein Wachstum von 5,8% sehen können. Auch das unter den Erwartungen. Die IWF-Ökonomen mussten wirklich ihre Prognosen seit ihrem letzten Update im Januar erheblich runterschrauben. Und alles das, was sie sagen, alle die Zahlen, die sie dargelegt haben, wurden mit einem großen Stempel versehen, der sagt, die Annahmen sind so vielfältig und so unsicher, dass das Ganze auch ganz anders aussehen kann. Also -3% für dieses Jahr, das basiert darauf, dass die Corona-Krise im zweiten Quartal ihren Höhepunkt erreicht und dann die Länder im zweiten Halbjahr nach und nach ihre Wirtschaft wieder ankurbeln und öffnen können. Falls das nicht stattfindet, wenn die sich diese Krise länger hinzieht, dann natürlich hat das erhebliche weitere Auswirkungen auf die Wirtschaftslage. Schon jetzt redete IWF von der schlimmsten Lage seit der Großen Depression in den 1920er und 30er Jahren.
Die Hoffnung ist ja bei vielen, dass Corona wie ein Sturm vorbeizieht und wir dann irgendwann wieder die Köpfe rausstecken können und alles wieder hochgefahren wird. Wie nachhaltig schätzt der IWF denn diese Weltwirtschaftskrise ein?
Ja, alles hängt wirklich davon ab, wie schnell sie vorbeigeht, also ob dieser gewünschte Sturm wirklich ein Sturm ist und wie schnell die Länder dann wieder anfangen können. Also wenn das nächste Jahr 5,8% Wachstum heißt, dann heißt das, dass wir damit noch nicht die Lage vor der Krise wieder erreicht haben. Der Appell des IWF deswegen auch an die Länder, genau das zu tun, was sie jetzt schon tun. Also das wurde grundsätzlich befürwortet, dass die Regierung mit Hilfsprogrammen versuchen, Haushalte, aber auch Firmen zu stützen, um eben halt Kraft zu erhalten im System, um dann möglicherweise, sobald die Krise wieder vorbei ist, richtig durchstarten zu können. Ein wichtiger Appell des IWF auch an die Länder, die internationale Zusammenarbeit nicht zu vernachlässigen. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten ja von vielen Ländern gesehen, dass sie doch erstmal an sich selber gedacht haben, zum Beispiel Exportbeschränkungen für Medikamente oder Schutzausrüstung eingeführt haben. Der Appell des IWF ist, das darf nicht passieren. Ein Impfstoff zum Beispiel müsste weltweit eingesetzt werden und auch sonst müsste man kooperieren und auch auf die Globalisierung setzen. Ansonsten sei es weitaus schwieriger, die Wirtschaft nach dieser Krise wieder in Gang zu bringen.
Daraus leiten sich ja auch einige konkrete Handlungsempfehlungen ab. Welche gibt es da angesichts auch der vielen Variablen, die es da noch gibt?
Es gibt verschiedene. Also erste Handlungsempfehlung auf jeden Fall, die Corona-Krise einzudämmen. Das ist auch für die Wirtschaft der wichtigste Punkt. Dann Unternehmen helfen, international zusammenarbeiten und für IWF und Weltbank ganz wichtig, an die Ärmsten denken. Hier wird in dieser Woche sicherlich intensiv über einen Schuldenerlass oder eine Schuldenstundung für die ärmsten Länder diskutiert.
Jan Böscher, live aus Washington, ganz herzlichen Dank. Der IWF befürchtet also die schlimmste Rezession seit der Großen Depression in den 30er Jahren. Und wie kommt das Ganze jetzt an der Börse an? Volker Hirt hat den Börsentag intensiv aus dem Homeoffice verfolgt. Herr Hirt, der DAX heute trotz der schlechten IWF-Prognose im Plus. Wie begründet sich denn diese gute Stimmung?
Ja, es gab gute Zahlen, vor allem aus China. Die Exporte sind im März nur um 6,6% gefallen im Vergleichsmonat des Vorjahres. Das war erstaunlich wenig. Die Experten hatten mit über dem Doppelten gerechnet. Und es ist ja so, dass China die erste große Volkswirtschaft ist, in der die Motoren wieder laufen. Optimisten sehen da so eine Blaupause nach dem Motto, das könnte bei uns ja ganz genauso laufen. Deswegen ist der DAX heute gut gestartet zunächst mal. Aber dann gab es eine kleine Panne von 9.25 Uhr bis 14.05 Uhr. Ein gerader Strich, der Xetra-Handel ging nicht, hat sich offenbar ins Homeoffice verabschiedet, aber leider von dort nicht mehr gesendet. Und dann ging er wieder auf Sendung ab 14.05 Uhr und siehe da, der DAX stieg weiter bis auf 10.800 Punkte. Jetzt aktuell 10.731, immer noch ein Zuwachs von 1,6%.
Die Banken heute in den USA verzeichnen riesige Kursverluste. Was ist da der Hintergrund?
Ja, die Banken hatten ja in den letzten Jahren ganz kräftig verdient. JP Morgan zum Beispiel, da hat sich die Aktie in den letzten 5 Jahren fast verdoppelt. Da kommen deutschen Aktionären, deutscher Banken, kommen da die Tränen. Aber weil sie so viel verdient haben, rüsten sie sich jetzt für die Zukunft, denn sie fürchten mögliche Kreditausfälle in Milliardenhöhe. Die Arbeitslosigkeit in den USA wird steigen. Es wird viel mehr Firmenpleiten geben. Und deswegen hat man die Rückstellungen verfünffacht auf 8,3 Milliarden Dollar. Das fließt in die Bilanz ein. Entsprechend schlecht ist sie, diese Bilanz. JP Morgan hat heute einen Kursverlust von 5%. Wells Fargo, nicht besser, minus 4%.
Der Online-Händler Amazon zeigt sich als der Krisengewinner. Was macht die Aktie?
Ja, alle sind zu Hause, die Kaufhäuser sind zu, aber neue Socken braucht der Mensch. Also bedient man sich des Internethandels und da ist Amazon der klare Gewinner. Das Geschäft brummt unglaublich, andere entlassen Leute. Amazon sucht händeringend Mitarbeiter, um die Auftragsflut überhaupt zu bewältigen. Es ist ohnehin der teuerste Konzern der Welt und hat heute nochmal, also pro Aktie, um 9% zugelegt. Also der klare Gewinner heute.
Auf Amazon gehen wir auch später in der Sendung nochmal ein. Die OPEC-Länder haben sich auf eine enorme Reduzierung der Ölfördermengen geeinigt und trotzdem rauscht der Ölpreis weiter ab. Reicht das noch nicht?
Nee, es reicht offenbar nicht und ich kann mir auch vorstellen, die könnten die Ölförderung noch mehr drosseln und es würde trotzdem nichts bringen, denn die Nachfrage ist einfach gering. Wenn Tanker nicht mehr gebraucht werden, dann fahren sie eben auch nicht mehr über die Ozeane und wir sehen es ja alle auch bei uns auf den Straßen, die sind nicht gerade leer, aber eben es wird eben nicht so viel nachgefragt. Man will im Mai und Juni insgesamt 10 Millionen Barrel täglich weniger fördern. Dennoch die US-Sorte WTI heute minus 11,3%. Die Sorte Brent ist um 4,4% eingeknickt, kostet nur noch 31 Dollar pro Fass. Das sind 50% weniger als noch vor einem Jahr.
Und zum Schluss noch Euro-Rente und Goldkurs vor allen Dingen.
Ja, der Euro hat sich gegenüber dem Dollar erneut leicht erholt, steht bei einem Dollar 0,940. Bei den Anleihen haben wir wieder ein Sinken der Umlaufrendite um 2 Basispunkte auf minus 0,36% und Gold in diesen Tagen als Krisenwährung sozusagen eine klare Erfolgsgeschichte. In unserer Währung war die Feinunze noch nie so teuer wie heute, kostet aktuell 1.590 Euro.
Volker Hirt, vielen Dank mit dem Blick auf den heutigen Börsentag in Frankfurt. Wir sind zeitlich heute genau zwischen der Empfehlung der Leopoldina der Nationalen Akademie der Wissenschaften, was Lockerungen und den langsamen Weg zurück zur Normalität betrifft und dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten morgen, wenn dann konkrete Entscheidungen erwartet werden. Also ein guter Zeitpunkt, um gemeinsam mit einem Ökonomen zu reflektieren, wie aus wirtschaftlicher Sicht ein Wiederhochfahren der Wirtschaft aussehen könnte. Dazu habe ich vor der Sendung mit Gabriel Felbermayr, dem Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, gesprochen und zuerst gefragt, die Leopoldina hat sich für eine stufenweise Öffnung von Kitas und Grundschulen ausgesprochen. Neben jetzt der bildungspolitischen Komponente, wie viel bringt das aus wirtschaftlicher Sicht?
Ich glaube, was die Schulöffnung angeht, ist der wichtigste Effekt der, dass manche Eltern wieder mehr und besser ihrer Arbeit nachgehen können. Ob das in der Wirtschaft ist, ob das in den Behörden ist. Und das steigert die Leistungsfähigkeit ganz kurzfristig. Allerdings muss man auch sagen, es handelt sich nicht um wahnsinnig viele Personen. Etwa 8% der Erwerbsbevölkerung hat schulpflichtige Kinder zu Hause und nur die können dann auch von diesen Effekten profitieren.
Wenn Sie sagen, es sind nur 8% der arbeitenden Bevölkerung, die darf durch eine Entlastung erfahren, dass die Kinder zumindest erstmal wieder betreut sind und einen regelmäßigen Alltag haben. Was braucht es dann jetzt an Entscheidungen darüber hinaus?
Ich glaube, man muss zwei große Bereiche unterscheiden. Da ist der eine Bereich der sozialen Dienstleistungen. Das sind die Gaststätten, das sind die Friseure, das sind Teile des Einzelhandels. Dort wäre es natürlich wichtig, dass die jetzt verhängten harten Auflagen graduell reduziert werden. Auch da ist es wichtig, regional zu differenzieren und sektoral zu differenzieren, um die Risiken immer minimal zu behalten. Das ist der eine Bereich. Und dann gibt es den anderen großen Bereich in Deutschland, der von behördlichen Auflagen ja gar nicht direkt betroffen ist. Und das sind die großen Teile der Industrie. Volkswagen zum Beispiel hat die Werke runtergefahren, aber nicht, weil es dafür eine explizite Aufforderung durch die Behörden gegeben hat, sondern weil die Lieferketten unterbrochen sind, weil die Nachfrage nicht da ist, weil da teilweise die Arbeitskräfte fehlen. Und diesen zweiten großen Bereich in der Industrie vor allem, den kann die Politik nicht einfach so durch eine Gesetzesänderung oder durch eine Verordnung wieder hochfahren. Das funktioniert nicht. Da müssen viele weitere Bedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel müssen die Exporte wieder anspringen, die Lieferketten in Europa und darüber hinaus müssen wieder funktionieren. All das sind Dinge, die jenseits der politischen Kontrolle stehen, jedenfalls jenseits der direkten politischen Kontrolle. Die Politik kann etwas tun, in Europa zum Beispiel, dass die Binnengrenzen keine so großen Hürden darstellen, dass also die Waren innerhalb von Europa fließen können, dass der Logistikverkehr, die Transportunternehmen arbeiten können. All das ist wichtig, aber das sind sozusagen nur Teile der Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit vor allem die Industrie auch wieder produzieren kann.
Sie sprechen es an, die durchbrochenen Lieferketten sind ein ganz großes Problem in einer ganzen Reihe von Problemen, obwohl es oft so dargestellt wird, als wenn es vor allen Dingen die behördlichen Auflagen wären. Wenn wir jetzt mal nach China schauen, das ist ja ein ganz wichtiger Standort auch für Zulieferungen. Da läuft es alles wieder an. Laut Berichten soll es angeblich Schlangen geben, sogar von Menschen, die Autos kaufen wollen. Und gleichzeitig soll die Zahl von Neuerkrankungen sehr gering sein. Mit Blick zum einen auf die Lieferketten, die für die Unternehmen in Deutschland ja wichtig sind, und zum anderen aber auf den Absatzmarkt China. Ist das jetzt eine gute Nachricht?
Ja, absolut. Es ist eine gute Nachricht, wenn China sozusagen wieder online geht. Man muss ein bisschen skeptisch sein, was die chinesischen Zahlen angeht, aber eines ist klar, China läuft uns voraus 3-4 Wochen und es kann so sein, dass in dem Ausmaß, in dem die Situation sich in den USA weiter verdüstert, dass da China einen Lichtblick liefert. Einerseits als wichtiger Vorlieferant von Teilen für die deutsche Wirtschaft, andererseits aber auch als Absatzmarkt.
Wie wichtig ist der Standort China für Zulieferungen? Wir haben ja auch noch andere Standorte, die ja auch wichtig sind und die derzeit sehr stark von der Pandemie betroffen sind. Vor allen Dingen, wenn wir an die europäischen Länder denken. Also wie wichtig ist da China im Vergleich eben auch zu den ganzen anderen Orten?
Ja, aus China kommen ungefähr 10% der importierten Vorleistungen. 10%. 2/3 in etwa kommen aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Das heißt, es muss natürlich die Priorität sein, in Deutschland Europa wieder flott zu kriegen. Norditalien, das so stark in der Krise steckt, ist wichtig für die deutsche Industrie. 6% der Vorleistungen kommen aus Italien. Ungefähr dasselbe Anteil kommt auch aus den USA. Das heißt, man muss die Priorisierung richtig machen. Und da ist Europa ganz wichtig. Dann kommt China und dann kommt die USA.
Angenommen, es würde jetzt erlaubt, dass der Handel Läden wieder öffnen können unter Einhaltung von großen Sicherheitsvorkehrungen, beispielsweise das Tragen von Atemschutzmasken, ganz wenig Personen, die dann nur in einem Laden sich aufhalten dürfen. Wie viel macht das dann volkswirtschaftlich aus?
Naja, das wird eine Erleichterung darstellen, das ist klar. Jede Lockerung verringert die ökonomischen Kosten. Aber es muss auch klar sein, dass die ökonomischen Schäden nur stückweise in kleinen Dosierungen sozusagen verringert werden können. Denn es bleiben dann natürlich Kapazitätsprobleme. Wenn ein Restaurant nur mit einem Viertel der Kapazität operieren kann, dann werden auch die Umsätze nicht so sein wie vorher, wo man mit 100% der Kapazität arbeiten konnte. Und das Gleiche gilt für den Einzelhandel und für viele andere Bereiche auch. Dazu kommt die Tatsache, dass wir zwar dort, wo wir direkte Auflagen haben im Bereich der sozialen Dienstleistungen, behördliche Auflagen zurücknehmen können, aber das Hochfahren zum Beispiel der Industrie ganz anderen Gesetzmäßigkeiten folgt, wo der Staat weniger Kontrolle darüber hat. Und deswegen würde ich meinen, dürfen wir nicht glauben, dass wir jetzt die ökonomischen Schäden schnell absenken können. Jede Lockerung ist gut, aber es wird dieses Jahr ein hartes werden für die Wirtschaft. Und das geht gar nicht anders, weil ein schnelles Hochfahren der Wirtschaft würde eben das Risiko groß machen, dass wir dann in einen Stop-and-Go-Prozess hineinkommen, der auch wieder ökonomisch verheerend wäre.
Eine Idee, die es ja dazu gibt, weil eben die Möglichkeiten gerade in der Industrie und in der Industrieproduktion so begrenzt sind von Regierungsseite, ist eben, dass man eine Abwrackprämie für die Autoindustrie wieder einführt, wie wir das schon mal nach der Finanzkrise hatten. Das hat Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil in die Diskussion gebracht. Volkswagen und BMW hatten auch schon zuvor staatliche Anreize für Autokäufer vorgeschlagen. Das Ganze wäre dann auch wieder finanziert aus Steuergeldern. Wäre das ein hilfreiches Instrument aus Ihrer Sicht?
Nein, das sehe ich nicht so. Es ist verständlich, dass Niedersachsen als großer Automobilstandort so etwas fordert, aber volkswirtschaftlich für Deutschland gesehen macht das, glaube ich, keinen Sinn. Wenn das Problem die internationalen Lieferketten sind, dann werden die wenig beeindruckt sein, wenn wir ein Abwrackprogramm auflegen. Denn die Störungen sind ja nicht in der Nachfrage, sondern sie sind bei der Beschaffung von Teilen. Ich glaube auch, dass es gut möglich sein sollte, unter Wahrung von Hygienestandards und Sicherheitsstandards die Autohäuser wieder zu öffnen, sodass die Menschen Autos kaufen können. Denn wir haben ja nicht das Problem, dass die Nachfrage weggebrochen wäre. Die ist da. Das Problem ist eher, dass die Transaktionen nicht stattfinden, also die Verkaufsgespräche nicht stattfinden können und die Bestellungen nicht eingehen. Da hilft man der Automobilbranche sehr viel mehr. Wir sollten jetzt nicht in die Falle laufen, dass wir sozusagen Branchen, die jederzeit gerne ein bisschen Konjunkturprogramm hätten, jetzt auch Geld auf den Tisch legen. Da kommt es zu Mitnahmeeffekten, die in einer Situation, wie wir sie heute haben, mit dem größten Budgetdefizit aller Zeiten, nur viele Kosten verursacht, aber sehr zweifelhafte ökonomische Wirkung hätte.
Das heißt, wir halten fest, also Lockerungen Stück für Stück, so wie es gerade eben möglich ist, um den Binnenkonsum wieder in Gang zu setzen oder anzuheizen. Und sonst ist eigentlich gar nicht so viel mehr möglich.
Ich glaube, die Priorität muss jetzt sein, die Pandemie einzudämmen, so schnell und so gut wie möglich. Und in dem Ausmaß, in dem das gelingt, können wir auch die Wirtschaft wieder schnell hochfahren. Ich glaube, dass das Beispiel Österreichs da ein ganz gutes ist. Man ist ein bisschen stärker in die Quarantäne gegangen und kann jetzt auch ein bisschen schneller öffnen. Das ist im Zweifel das bessere Konjunkturprogramm, als jetzt allen möglichen Brancheninteressen die Programme zu finanzieren, von denen sie schon viele Jahre träumten.
Einschätzungen von Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Im vergangenen Herbst geriet die Fluggesellschaft Condor mit in Schwierigkeiten, als das Mutterunternehmen, der Reisekonzern Thomas Cook, Insolvenz anmelden musste. Weil Condor aber im Kern solide gewirtschaftet hatte, nur wegen der massiven Geldabflüsse an Thomas Cook auch mit in Turbulenzen geraten war, wurde die Fluggesellschaft aus dem Insolvenzverfahren herausgenommen, mit einem KfW-Kredit am Leben gehalten und sollte eigentlich jetzt in diesen Tagen an die polnische Fluggesellschaft LOT gehen. Doch die ist durch die Corona-Krise nun selbst in Schwierigkeiten und hat den Kauf in letzter Minute abgesagt. Wie es jetzt weitergeht, dazu Brigitte Scholtes.
Ohne ein neuerliches Einspringen des Staates dürfte es schwer werden für die Condor. Der Ferienflieger ist jedoch in Gesprächen mit der Bundesregierung. Dabei zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Condor hatte sich wegen der Insolvenz seiner damaligen Mutter Thomas Cook in ein Schutzschirmverfahren begeben. Diese Insolvenz in Eigenverwaltung sollte mit dem Einstieg der polnischen PGL beendet werden. Die PGL ist die Muttergesellschaft der polnischen Fluglinie LOT. Die aber hat wegen des Coronavirus den Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Mit dem Kaufpreis von 550 Millionen Euro sollte aber der Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro abgelöst werden, den die Bundesregierung und das Land Hessen dem Ferienflieger im September gewährt hatten. Auf eine baldige Lösung hoffen die Mitarbeiter, sagt Janis Schmidt, Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit.
Die Condor funktioniert, der Flugbetrieb ist solide. Auch in der Krise werden jetzt ganz viele Passagiere zurückgeholt, Erntehelfer werden geflogen und ich denke auch, dass ein potenzieller Investor ein anderer Investor entsprechend die Fähigkeiten der Condor kennt und entsprechend dann auch da bereit wäre zu investieren. Und wir hoffen und wir gehen auch davon aus, dass es jemanden gibt, der dieses Geschäft sich sichern möchte.
In der aktuellen Lage aber ist es schwierig, einen solchen Investor sofort zu finden. Deshalb bemüht sich Condor um Staatshilfen wegen der Corona-Krisen. Zudem gäbe es verschiedene Optionen für die zukünftigen Eigentumsverhältnisse, wie beispielsweise eine Treuhänderstruktur, sagte eine Sprecherin des Ferienfliegers. Auf eine solche Übergangslösung scheint man dem Vernehmen nach zuzusteuern. Ein solcher Treuhänder, nicht unbedingt der Staat direkt, sondern eine Gesellschaft im staatlichen Auftrag, würde dann also die Condor weiterführen, bis sich ein neuer Investor gefunden hat. Dazu aber muss die Condor zunächst das Schutzschirmverfahren verlassen. Deshalb ist ein neues Darlehen des Staates nötig, denn der Überbrückungskredit aus dem September läuft an diesem Freitag aus. Offenbar ist in den nächsten Tagen aber eine Lösung zu erwarten. Die Gewerkschaften hoffen dabei auf eine aktivere Rolle des Staates, so etwa auch die Flugbegleitergewerkschaft UFO, die für eine direkte Staatsbeteiligung sowohl an der Condor als auch an der Lufthansa wirbt. Das Geschäftsmodell eines Ferienfliegers jedenfalls hat Zukunft. Das sieht auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr so. Er sagte schon vor einigen Wochen:
Privatverkehr wird aus meiner Sicht immer mehr von Bedeutung sein. Geschäftsverkehre vielleicht mittelfristig etwas prozentual weniger. Was heißt das für unser Produktangebot, für die unterschiedliche Größe unserer unterschiedlichen Flugbetriebe? Mit diesen Diskussionen müssen wir uns intern die nächsten Monate beschäftigen.
Ob es aber am Ende die Lufthansa ist, die bei ihrer früheren Tochter Condor wieder einsteigt, das lässt sich noch nicht absehen. Noch hat die Kranich-Linie selbst genug mit der Krise zu tun. Ohne staatliche Hilfe wird es auch bei ihr nicht gehen. Die aber soll, geht es nach dem Willen von Spohr, möglichst so aussehen, dass der Staat dadurch kein Mitspracherecht erhält.
Berichtet Brigitte Scholtes. Während viele Einzelhändler um ihre Existenz kämpfen, profitiert der Online-Händler Amazon von der Krise und ist damit einer der wenigen Krisengewinner, wie wir vorhin schon im Börsenbericht hören konnten. Allerdings, sowohl hier in Deutschland gab es schon kritische Berichte, dass Mitarbeiter nicht ausreichend geschützt sind. Noch dramatischer ist die Lage in den USA, wie Katharina Wilhelm berichtet.
To all of our Amazon Retail Heroes, on the floor, in the air and behind the wheel, we want to thank you.
In einem Video dankt der Online-Händler Amazon seinen Mitarbeitern, nennt sie Helden und verspricht, alles zu tun, damit die Mitarbeiter auch während der grassierenden Pandemie sicher arbeiten können.
Safe and protected. The work you are doing means everything right now.
Amazon will insgesamt 175.000 neue Mitarbeiter einstellen, um der gestiegenen Nachfrage nach Online-Waren Herr zu werden. Damit dürfte der Online-Riese mit Sitz in Seattle zu den wenigen Gewinnern der Coronavirus-Krise gehören. Als extra Anreiz will der Konzern seinen Mitarbeitern $2 mehr pro Stunde zahlen. Doch einzelne Mitarbeiter kritisieren, dass das Arbeiten bei Amazon nicht sicher sei. Wie zum Beispiel Terrell Warm, ein Lagermitarbeiter aus Staten Island. Er erzählt gegenüber dem Radiosender NPR, dass er lieber unbezahlt zu Hause sei, seitdem ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurde. Ich berühre jeden Tag, an dem ich dort arbeite, über 2000 verschiedene Gegenstände. Ich muss Produkte aus dem Regal nehmen und umräumen. Und ich trage dabei keinen Schutz.
And I'm not wearing any protection there. Like I'm going in there without anything.
Unzureichende Desinfektion, zu wenig Mindestabstand in Warenhäusern. Diese Kritik gab es von einigen Warenhausmitarbeitern verteilt über die ganze USA. Ende März gab es sogar Proteste und Arbeitsniederlegungen in Staten Island. Der Streik wurde von dem Lagerarbeiter Chris Smalls angeführt. Er kritisierte Amazon unter anderem auch dafür, dass Mitarbeiter nur dann Paid Sick Leave bekommen, also bezahlt krank zu Hause bleiben dürfen, wenn sie nachweisen können, dass sie mit Covid-19 infiziert sind. Doch die Tests seien rar, kritisierte Smalls in einem TV-Interview.
Good luck getting the test in the state of New York right now.
Viel Glück, im Bundesstaat New York einen Test zu bekommen. Und dann dauert es auch noch Tage, bis man das Ergebnis hat. Und an diesen Tagen werden die Mitarbeiter dann nicht bezahlt. Denn Angestellte in den USA haben grundsätzlich kein Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das war schon vor der Coronavirus-Krise ein Problem für viele Arbeitnehmer. Amazon-Mitarbeiter Chris Smalls wurde kurz nach den organisierten Protesten entlassen. Laut Amazon, weil er ein 14-tägiges Quarantänegebot missachtet habe. Wie nun aus einem internen Meeting mit Amazon-Chef Jeff Bezos bekannt wurde, begrüßte die Chefetage von Amazon regelrecht, dass Smalls seither in den Medien präsent ist. Denn er sei, Zitat, nicht intelligent oder wortgewandt und damit offenbar keine Gefahr für den Konzern. Nun wird die Entlassung des Mitarbeiters aber sogar von einem Menschenrechtsbeauftragten der Stadt New York untersucht.
Katharina Wilhelm, Sie hören Deutschlandfunk der Abend. Das war der wirtschaftliche Blick auf den Tag. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann geht es weiter mit den aktuellen Berichten vom Tage. Unter anderem NRW will nach den Osterferien Schulen wieder schrittweise öffnen.